Da machte sich auf Josef aus Galiläa mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Frau ist schwanger, Frau bekommt Wehen, Cut, das Baby ist da. Frauen pupsen nicht, Frauen schwitzen nicht, Frauen überkreuzen ihre Beine. Und plötzlich wird von mir erwartet, die Beine zu spreizen und alles laufen zu lassen? Das Verbannen der Gebärerzählung aus der Literatur hat also eine lange Tradition. Eine patriarchale Tradition. Okay. Es fällt mir unglaublich schwer, immer diese Einleitung zu machen, weil man immer denkt, das müsste irgendwie so gut gelaunt und energetisch und hip irgendwie so rüberkommen. Also ich bin überhaupt nicht energetisch und hip und gut gelaunt, schon mal gar nicht. Ihr seid bei Verbitter talentlos und wir sind heute ganz unter uns. Carla ist nicht da, die ist quasi schon im Weihnachtsdschum ja untergegangen, möchte man sagen. Also ich habe euch einen Text mitgebracht, den ich geschrieben habe. Es ist ein Essay, der sich mit Gebärerzählung in der Literatur beschäftigt. Und der Bezug zu Weihnachten zeigt sich in diesem Aspekt der Geburt. Also wir feiern den Advent irgendwie als Ankunft Jesu. Der Advent klammert aber auch schon sprachlich aus, dass Gott durch die Gebärmutter von Maria auf die Welt kommt. Was irgendwie echt strange ist, weil irgendwie denkt man so, Wenn ich jetzt Gott wäre, ja, ich würde mich da halt hinbeamen oder so in die Krippe oder so. Aber irgendwie scheint es so total wichtig zu sein, einmal diesen Gebärprozess auch ideologisch und, wie soll man sagen, symbolhaft zu durchlaufen. Ich stelle euch natürlich auch jede Menge Literaturempfehlungen und auch die Nachweise, die ich für meinen Text benutzt habe, alles in die Shownotes. Und wer Zeit hat über Weihnachten und Neujahr, kann sich da gerne mal ein bisschen durchwursteln. Ja, und jetzt geht's los. Der männliche Makel. Warum fehlen Gebärerzählungen in der Literatur? Erstens. Frauen pupsen nicht. Ich war bereits 5 Tage drüber und bekam die üblichen Ratschläge. Spaziergänge, heiße Bäder und Sex sollten den Körper in Geburtsstimmung versetzen. All dies waren an diesen heißen Junitagen und mit einer Wassermelone im Unterleib außerordentlich sadistische Vorschläge. Ich folgte ihnen natürlich trotzdem. Es passierte nichts. Die Vorsorgetermine wurden enger getaktet. Das Wort Einleitung stand im Raum. Ich wollte keine Intervention und hoffte auf ein Zeichen, mit dem mein Körper mir irgendwie sagen würde, bleib ruhig, bald geht es los. Das Zeichen kam dann völlig anders, als ich gedacht hatte. 24 Stunden vor der Geburt entleerte sich mein Körper, als hätte ich einen Einlauf bekommen. Wie erleichtert war ich über dieses Wunder der Natur. Denn es war eine seit meiner Kindheit gehegte Horrorvorstellung, dass durch die Wehen auch unerwünschte Nebenprodukte aus Harnröhre und Enddarm nach außen treten würden. Ich hatte außerdem große Angst davor, dass die Geburt mit dem Platzen der Fruchtblase beginnen würde, wie ich es in unzähligen Filmen gesehen hatte. Unter möglichst clownesken Umständen verliert die Schwangere ihr Fruchtwasser im Nobelrestaurant, im Philharmoniekonzert, im Büro oder an der Kasse im Supermarkt. Auf jeden Fall unter den Augen vieler ZeugInnen. Es war schon peinlich genug, dass man mir meinen Zustand äußerlich ansehen konnte. Menschen rätselten, in welchem Monat ich wäre, trafen ungefragt Urteile über meinen Körper wie »Du siehst von hinten ja gar nicht so dick aus« und stellten den Fötus unter kollektive Kontrolle, wie zum Beispiel »Du solltest in deinem Zustand kein Fahrrad fahren«. Deswegen hatte ich mir bereits am Anfang der Schwangerschaft fest vorgenommen, möglichst unschwanger auszusehen. Nicht in einen Watschelgang zu verfallen, meine Hände beim Aufstehen nicht in den Rücken zu stemmen, keine Kleidersäcke im Babydollschnitt zu tragen, außerdem erst gar nicht fett zu werden oder seltsamen Gelüsten wie sauren Gurken mit Nutella nachzugeben. Bei dem Gedanken an die Geburt machte mir nichts mehr Sorgen, als mich völlig zu blamieren. Blut, Ausscheidung, Tierlaute, Schweißausbrüche, Kontrollverlust. Das ganze Geburtsszenario steht allem entgegen, was mich die Schule des Frauseins gelehrt hat. Gebären ist vollkommen abgekoppelt von jeglichem Körperwissen oder zivilisatorischer Affektkontrolle. Nichts daran kommt mir natürlich vor. Frauen pupsen nicht, Frauen schwitzen nicht, Frauen überkreuzen ihre Beine, Frauen duften nach Rosen. Immer. Und plötzlich wird von mir erwartet, die Beine zu spreizen und alles laufen zu lassen? Zweitens, was habe ich je über Geburt gelernt? In meinem Aufklärungsbuch aus den 80er Jahren war die Geburt als sehr saubere Angelegenheit dargestellt. Aus einem zart rosa Schlitz, ohne Haar und ohne Blut, hing die Nabelschnur als Verweis auf das gerade geborene Baby, das friedlich in den Händen der Hebamme ruhte. Dieses Bild hatte mich immer sehr beunruhigt, da es ganz offensichtlich eine Lüge war. Die Geburt war von einem dunklen Geheimnis umgeben. Die Wahrheit musste zu verstörend sein, um sie abzubilden, um sie Kindern zuzumuten. Und so zog sich ein hübscher Zaun um das Thema. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und bis ich selbst im Kreissaal lag, bin ich nie mit dem Wissen über das Gebären als körperlichen Prozess in Berührung gekommen. Weder wissenschaftlich, noch individuell, noch literarisch. Und ich habe mich auch nie darum bemüht. Warum ist das so? In meiner literarischen Biografie bin ich mit Melville zur See gefahren, habe mit Kafka in den Untiefen der Unglückseligkeit gebohrt, mit Bukowski an fremde Türen geklingelt und mit Goethe der ewigen Jugend nachgejagt. Männliche Lust, männliches Leid, männliches Lebenswissen. Ich kenne mich mit der männlichen Lebenswelt bestens aus. Vom Geburtsvorgang habe ich jedoch keine Ahnung. Geburtserzählung kann ich in zwei Kategorien einteilen. Die Jump-Cut-Geburt und die Baby-Fokus-Geburt. Achtung, das sind keine wissenschaftlichen Termini, das sind meine eigenen Kategorien. Die Jump-Cut-Geburt ist so alt wie das Erzählen selbst und läuft in Varianten so ab. Frau ist schwanger, Frau bekommt Wehen, Cut, das Baby ist da. Eine Art Archetyp der Geburtserzählung bietet das Lukas-Evangelium mit der Ankunft Jesu. Der Evangelist braucht nicht mehr als ein Vers, dann ist das Kind da. Hurra! Und für alle, die nicht so bibelfest sind, werde ich euch jetzt auch nochmal die entsprechende Stelle aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln. Der Gebärvorgang wird ausgespart. Maria ist in dem ganzen Spektakel ein Gefäß, kein Mensch. Sie blutet nicht, sie leidet nicht, ja, sie hatte nicht einmal Geschlechtsverkehr. Die zweite Erzähltradition von Geburt ist die Babyfokusgeburt. Das Kind steht dabei im Mittelpunkt. Die Geburt wird aus Sicht des Babys oder aus auktorialer Perspektive in Hinblick auf das Baby erzählt. Und auch hier habe ich euch nochmal ein kleines Beispiel rausgesucht, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was ich meine. Und zwar gibt es eine Gebärerzählung von Oskar Mazerat in der Blechtrommel von Günter Grass. Als die Wehen einsetzten, stand sie noch im Geschäft und füllte Zucker in blaue Halbpfundtüten ab. Schließlich war es für den Transport in die Frauenklinik zu spät. Eine ältere Hebamme musste aus der nahen Hertha-Straße gerufen werden. Im Schlafzimmer half sie mir und Mama voneinander loszukommen. Bis auf den obligaten Dammriss verlief meine Geburt glatt. Mühelos befreite ich mich aus der von Müttern, Embryonen und Hebammen gleich viel geschätzten Kopflage. Über das Erleben der gebärenden Person erfährt man in der Regel nicht viel. Dabei ist jede Geburt individuell. Es ist eine extreme und existenzielle Erfahrung, die immer mit Risiko für Mutter und Kind verbunden ist. Sollte dieses Lebenswissen keinen größeren Platz in unserer soziokulturellen Praxis einnehmen und in der Literatur ebenso präsent sein wie Themen der Adoleszenz, Liebe, Krankheit oder Tod? Drittens, wenn Götter gebären, sucht man in den Mythologien nach Geburtserzählung, so findet man die Venus, die aus einem Meeresschäumchen entsteht. Athene, die Zeus aus seinem Kopf gebiert, die sogenannte Kopfgeburt. Dionysos, den Zeus aus seinem Schenkel holt, die Schenkelgeburt. Und nicht zu vergessen Adam, den Gott aus Lehm formt. In den Schöpfungsmythologien wird Geburt zum Symbol für Entstehung, Erschaffung und Erneuerung erhoben. Neue Menschen winden sich nicht aus einer Körperöffnung heraus, sondern tauchen aufrecht und abgenabelt als selbstständige Wesen auf. Es fällt auf, wie hintergründig der weibliche Anteil am Gebären in den ältesten Geschichten der europäischen Kulturgeschichte dargestellt ist und wie die Geburt durch männliche Götter angeeignet zu einem kontrollierten Schöpfungsakt wird, in dem die natürlichen Elemente beherrscht oder diverse männliche Körperteile zur Quelle des Lebens erklärt werden. Das symbolische Konzept von Geburt trennt sich von natürlichen Gesetzen und wird damit zu einer Creatio ex nihilo, der sogenannten Schöpfung aus dem Nichts, verklärt. Dieser männliche Schöpfungsanspruch marginalisiert nicht nur die Rolle von gebärenden Personen, er lässt sich auch als Ausgangspunkt begreifen, schöpferische Felder männlich zu besetzen. So basiert auch der Begriff des Genies auf der Idee der gottgegebenen Schöpfung aus dem Nichts. Während der Künstler die Elemente der Welt beherrscht mit direktem Draht zu Gott, dienen weiblich gelesene Personen allenfalls als Musen. Das Verbannen der Gebärerzählung aus der Literatur hat also eine lange Tradition. Eine patriarchale Tradition. Viertens. Online-Texte oder schöne Literatur. Damit Gebärerzählungen Teil unserer Sozialisierung werden, Menschen mit Gebärmutter sich nicht völlig unvorbereitet der Geburtssituation stellen müssen, damit Männer aufgeklärt werden und eine allgemeine Enttabuisierung von Mutteridealen stattfindet, braucht es Narrative außerhalb patriarchaler Traditionen. Mama-Blogs, Geburtsvorbereitungskurse oder Ratgeberliteratur, wie zum Beispiel die Hebammen-Sprechstunde, reichen leider nicht, da sie nur ein Zielpublikum bedienen, das größtenteils aus Cis-Frauen besteht, die ein Kind erwarten oder bereits geboren haben. Es braucht jedoch eine gesamtgesellschaftliche Sichtbarkeit für Menschen jeden Alters und jeden Geschlechts. Dazu gehört, dass auch aus der Sicht der PartnerInnen, die die Geburt begleiten, aus Sicht von trans- oder non-binären Personen sowie aus generationsübergreifenden Perspektiven vom Erleben des Gebärens erzählt wird. Und dies heißt nicht nur in Form von Gebärberichten, sondern in reflektorischer Form, wie es ein Roman kann zum Beispiel. In literarischen Texten können Gebärerzählungen mit den Mitteln der Fiktion in einen größeren dramaturgischen Kontext eingebettet werden und auf diese Weise vieldeutig Wirkung und Interpretation entwickeln. Auf emotionaler Weise, psychologisch, soziologisch, körperlich, mythologisch und so weiter. Das biomedizinische Narrativ, auf das sich Blogs, Ratgeber und Kurse hingegen stützen, beschreibt eine Geburt nur eindimensional in medizinischen Parametern wie CTG, PDA und Muttermundöffnung. All dies gehört zum medizinischen Alltag, während die gebärende Person die Rolle einer medizinischen Laien zugeschrieben bekommt und Geburt als leibkörperliche Grenzerfahrung erzählt. Die Erzählkulturen von ÄrztInnen und Frauen, die geboren haben, prallen hier also aufeinander, wie die Kulturanthropologin Cecilia Colosseus in ihrer Studie Gebären erzählen resümiert. Fünftens, fehlendes Erleben und die Erhaltung des Patriarchats. Warum sind nun Gebärerzählungen in der Literatur marginalisiert? Der Zusammenhang zwischen männlich dominierten Kanonen und fehlenden Gebärerfahrungen im männlichen Körperwissen ist keine ausreichende Begründung für das Aussparen von Gebärerzählungen. Fehlendes Gebären hat männliche Autoren nie davon abgehalten, weibliche Figuren, weibliche Lebensrealitäten oder Körpererfahrungen zu erfinden. Die Marginalisierung von Gebärerzählungen ist keine bloße Nebenwirkung männlicher Vorherrschaft, sondern ein zentrales Instrument, um Patriarchat überhaupt aufrechterhalten zu können. Die Fähigkeit zu gebären markiert einen Makel in der Logik männlicher Überlegenheit. Cis-Männer können Leben zeugen, aber sie können kein Leben geben. Dieser Makel bringt die Legitimität der paternalen Erblinie ins Wanken. Denn im Gegensatz zu Gebärenden können die Zeugenden sich ihrer biologischen Elternschaft nie sicher sein. Es ist für die Erhaltung des Machtgefälles somit unabdingbar, die Bedeutung des Gebärens möglichst klein zu halten, gebärfähige Menschen besser nicht auf diesen Fehler in der Matrix zu stoßen und stattdessen das neugeborene Leben in den Mittelpunkt zu stellen. Sechstens, Unwissenheit als Kontrollinstrument. Das illegitime Prinzip der paternalen Erblinie erfordert also Kontrolle über alle Aspekte der Empfängnis und des Austragens. Unwissenheit über die weibliche Körperlichkeit ist dabei ein zentrales Instrument. Unwissenheit über den eigenen Körper schränkt meine Selbstbestimmtheit ein. Unter der Geburt kann ich nicht beurteilen, ob eine Intervention sinnvoll ist, Ich könnte mich auch gar nicht dagegen wehren. Wie sollte ich mich vor körperlicher oder verbaler Übergriffigkeit unter der Geburt schützen? Wie sollte ich mir überhaupt ein gutes Geburtshilfeszenario vorstellen und einfordern in Bezug auf Raum, Position, Betreuung und so weiter? Wie soll ich angst- und stressfrei in eine Geburt gehen, wenn ich nichts über die Vorgänge weiß und vollkommen entmündigt bin? Mit Unwissenheit schafft es das Patriarchat jeder Person, die das Gebären als traumatisch erlebt hat, die nicht stillen kann oder will, die Wut auf ihr schreiendes Neugeborenes empfindet, glauben zu lassen, es liege allein an ihr und ihrer Unfähigkeit. Und Unwissenheit produziert Scham. Scham ist hilfreich, um Menschen davon abzuhalten, ihre Erfahrungen nach außen zu tragen, sich zu vernetzen, Gefühle auszutauschen, Normen und Machtgefüge in Frage zu stellen. Siebtens, das passt nicht. Als die Presswehen einsetzten, war ich froh, weil ich wusste, dass es bald vorbei sein würde. Ich hatte mich in der Eröffnungsphase bei jeder Wehe übergeben müssen, weil sich mir buchstäblich der Magen umdrehte. Aber nun saßen die Kontraktionen tiefer im Unterleib. Die Übelkeit hörte auf und ich hatte noch Kraft. Ungefähr nach der zweiten Presswehe, die ich mit sehr viel Stolz und ohne Schreie, aber mit großer Anstrengung genommen hatte, bekam ich Angst davor, wie lange es noch dauern würde. Denn es war klar, der Kopf passte nicht durch. Die Hebamme wollte mich motivieren, indem ich das Köpfchen am Scheidenausgang erfühlen sollte. Zwischen meinen Beinen berührte ich etwas Glitschiges, irgendwie Knorpeliges, wie eine Qualle. Nun machte ich mir Sorgen, dass ich Abscheu vor dem verformten, schmierigen Etwas empfinden könnte. Hoffentlich wischen die das erstmal ab, bevor sie mir das in die Arme legen. Hoffentlich sind die Schädelhälften ordentlich auseinandergefaltet und glatt. Hoffentlich ist die Fontanelle nicht eingedrückt, dachte ich. Es dauerte noch etwa 4 bis 5 Presswehen länger, dann wusste ich, dass meine Kraft nun sehr schnell verbraucht sein würde. Ich entschied, dass die nächste Wehe die letzte sein würde. Bis zu diesem Moment hatte mir der Mut gefehlt, der Spannung der Haut, die das Köpfchen verursachte, nachzugeben. Es ging nicht, ohne mich zu zerreißen. Ich wusste, dass dies nicht unüblich war, siehe Blechtrommel, ja, der obligate Dammriss. Aber wozu hatte ich monatelang dann Dammöl angewendet? Das Nähen der rechten inneren Vulvalippe und des Damms dauerte fast 1 Stunde. Ich wartete auf den oft beschworenen Wohlfühlhormon-Cocktail. Das Nähen merkt man dann gar nicht, heißt es. Ich merkte es. Wo ist mein Oxytocin? Während mein Partner Freudentränen vergoss, wurde mir ungefragt das Kind an die Brust gelegt. Ich konnte es aus dieser Haltung kaum betrachten. Dieses Wesen hatte sich 9 Monate von meinem Körper ernährt und ohne einen Augenblick des Kennenlernens, der gegenseitigen Anerkennung, würde ich direkt als lebende Zapfsäule benutzt. Ich war müde, hungrig und wurde zwischen den Beinen zusammengeflickt. Soll der frisch gebackene Papa doch erstmal das Bonding übernehmen? Warum wird mir keine Pause gewährt? Warum werde ich nicht gefragt? Aber das traute ich mir natürlich nicht zu sagen. Ich wusste, was von mir erwartet wird. Eine gute Mutter will sofort die Haut ihres Kindes spüren, genussvoll an der Käseschmiere riechen und verzückt das wertvolle Kolostrum reichen. Sonst stimmt doch was nicht, sonst wirkt sich doch das ganz negativ auf die Entwicklung des Kindes aus. Achtens, Mutterliebe. Die kulturellen Konstrukte von Körperlichkeit und Geschlechterrollen hängen zusammen. Gebärerzählungen überschneiden sich mit dem Mutterbegriff. Eine Überhöhung von Mutterschaft trifft auf eine gleichzeitige Marginalisierung von Müttern, wenn es um deren Sichtbarkeit oder Einflussräume geht. Das Mutterideal wird ohne die Mütter gemacht, so bringt es Cecilia Colosseus auf den Punkt. Da männlich geprägte Narrative über weibliche Lebensrealitäten omnipräsent sind, haben wir alle eine misogyne Weltsicht verinnerlicht, die wir in bewussten oder unbewussten Geschlechtervorurteilen, dem sogenannten Gender Bias, immer wieder reproduzieren. Die hartnäckigsten und repressivsten Erfindungen des Patriarchats sind Mutterliebe und Mutterinstinkt, vor allem, weil sie sich auf vermeintlich natürliche Gesetzmäßigkeiten berufen. Gefühle von Fremdheit oder Gefühlskälte gegenüber dem Neugeborenen stehen als Ausnahmeerscheinung außerhalb der Norm. Vor, während und nach der Geburt können aber sehr viele unterschiedliche, ambivalente, sich abwechselnde, uneindeutige, widersprüchliche und auch negative Gefühle entstehen. Daher braucht es eine facettenreiche Palette von Gebärerzählungen. So, jetzt kommt hier auch noch der Postmann mitten in meiner... Oh! Vor, während und nach der Geburt können aber sehr viele unterschiedliche, ambivalente, sich abwechselnde, uneindeutige, widersprüchliche und auch negative Gefühle entstehen. Daher braucht es eine facettenreiche Palette von Gebärerzählungen. Der Mythos der natürlichen Mutterliebe oder eines einprogrammierten Kinderwunsches ist eine Falle in ein unerfüllbares Mutterideal. Denn worin zeichnet sich eine gute Mutter aus? Selbstaufgabe? Dem Wunsch nach Fürsorge? Dem intuitiven Kennen aller Handgriffe im Umgang mit Kindern? Was, wenn diese Zuschreibungen auf mich nicht zutreffen? Bin ich dann krank? Unnormal? Gestört? Oder eine schlechte Mutter? Wo positioniert sich die gute Mutter zwischen Working Mom und Helikoptermutter? Und warum muss das überhaupt ständig bewertet werden? Warum finden sich Väter nicht im selben Fadenkreuz gesellschaftlicher Beurteilung? Wir müssen uns von diesen Kategorien und Begriffen verabschieden. Mutterliebe und Mutterinstinkt sind, wenn überhaupt, etwas Erlerntes und können somit auf alle Menschen zutreffen, die sich um andere kümmern wollen. 9. Vom Mutterideal zum Gender Health Gap. Als nach 3 quälenden Monaten des Stillens nur noch Blut statt Milch aus meinen schon verkrusteten Brustwarzen kam und sich dazu Verhärtungen in den Brustgefäßen bildeten, verweigerte mir mein Gynäkologe trotzdem die Verschreibung von Antibiotika. Überschrieb mich zu einer Mammographie, auf die ich 2 Monate hätte warten müssen, und verabschiedete sich mit den Worten: Brust hatten wir nicht so ausführlich im Studium. Viel Glück! Seit Wochen war kein Tag, keine Sekunde ohne Schmerz vergangen. Allerdings wurde das von meinem Gynäkologen als nicht ungewöhnlich und daher harmlos eingeschätzt. In diesem Zustand war ich mit meinem Kind allein zu Hause. Mein Partner ging nach 3 Wochen Geburtsurlaub wieder arbeiten und ich war eine vor Schmerzen wahnsinnige, blutende, fiebernde, schlaflose, völlig verzweifelte Person, die Verantwortung für einen Säugling hatte. Die Journalistin Theresa Bücker schreibt zum Thema Mutterschutz in ihrem Blog: Würde gesundheitspolitisch das Wochenbett ernst genommen, müsste jede Person, die gerade geboren hat, mindestens eine zweite Person Vollzeit zur Seite gestellt bekommen. Die geplante Freistellung für PartnerInnen von 2 Wochen ist ein Witz. Familiengesundheit ist politisch ein unbewirtschaftetes Terrain. Falsche und klischeehafte Gebärnarrative und die damit verbundenen Zuweisungen an Mutterschaft führen nicht nur zu einem normierenden Druck, unter dem Mütter sich defizitär fühlen oder ihre Mutterschaft bereuen, Stichwort Regretting Motherhood. Sie führen auch zu Schieflagen in der Realpolitik. Beispiele finden sich zahlreich, vom Hebammengesetz über die Abtreibungsdebatte, Versteuerung von Menstruationsartikeln, Elterngeldregelung, Kita-Infrastruktur bis hin zur Gesundheit von WöchnerInnen. Vor allem in Bezug auf die Teilhabe am Gesundheitswesen führt die Marginalisierung von Gebärerzählungen zu misogyner Ungleichbehandlung. Wo überhöhte Mutterideale auf ein Gesundheitswesen treffen, das den Mann als Maß aller Dinge definiert, dort wird weniger zu weiblichen Körpern geforscht, falsch diagnostiziert, therapiert und ein diskriminierender Bias angelegt, der weiblichen Schmerz als zimperlich oder hysterisch abwertet oder gar als ganz normal romantisiert. Dazu empfehle ich euch auch das Buch von Rebecca Entler, Das Patriarchat der Dinge. Da könnt ihr das auch nochmal ganz gut an, man möchte fast sagen, lustigen Beispielen nachlesen, wenn es nicht so traurig wäre, dass Frauen so in so vielen Feldern benachteiligt wären. Die Gynäkologie steht zudem in der Tradition einer misogynen Wissenschaftsgeschichte. Auch dazu noch ein Buchtipp: Eleanor Gleckhorn, Die kranke Frau, ist eine Publikation zum Thema Wissenschaftsgeschichte der Gynäkologie und Embryologie, die sehr tief geht und auch sehr gut zu lesen. Also es ist sehr spannend und interessant. Während Geburtshilfe bis ins 18. Jahrhundert hinein ausschließlich in weiblichen Händen lag, wurden und werden Hebammen bis heute systematisch aus der Geburtshilfe verdrängt, sodass eine durchgängige Geburtsbegleitung, durch eine Beleghebamme beispielsweise, eine Frage von Privilegien geworden ist. Kinderkriegen ist also keine bloße Privatangelegenheit. An der Gebärfähigkeit bilden sich Ungleichverteilung von Care-Arbeit ab, von Einkommen und Aufstiegschancen, von Teilzeitarbeit, Lohnausfällen oder Armut bis hin eben auch zur Altersarmut. 11. Unlearn Geburt. Erzählungen bringen nicht nur unsere Wahrnehmung oder unser Selbstbewusstsein. Narrative nehmen auch Einfluss auf unsere Beziehungen, Lebensmodelle oder Moralvorstellungen und stützen damit politische und ökonomische Systeme. Wir müssen die erlernten Genderbeziehungen und das Machtgefälle in der Reproduktionsarbeit als Fiktion begreifen und diese patriarchale Illusion endlich verlassen. Ich wünsche mir eine Kultur, in der Frau ist gleich Gebären, ist gleich Schmerz, ist gleich Mutter, so wie wir es aus der Genesis kennen, ja, wo Gott die Frau irgendwie verflucht, ein unter Schmerzen gebärendes Wesen zu sein, dass diese Denklogik nicht mehr als logisches Modell hingenommen wird. Ich wünsche mir, dass Gebären ein kollektiver, feierlicher Moment sein kann, wie ein Fernsehabend mit FreundInnen. Ich wünsche mir Schutz und Unterstützung in der Reproduktionsarbeit statt Benachteiligung und Verurteilung. Gebärerzählungen verhandeln nicht nur ein körperliches Erleben. Sie verhandeln auch immer eine gesellschaftliche Ordnung. Bam. Bitte verzeiht mir so ein bisschen meinen manifesthaften Ton. Ich bin da vielleicht etwas abgedriftet. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt es doch bitte weiter. Und ihr könnt uns auch natürlich unterstützen, indem ihr den Podcast abonniert, Sterne da lasst. Ihr könnt uns auch gerne auf Insta besuchen. Da gibt es auch rund um alle Folgen immer noch so ein bisschen mehr Material. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns schreibt oder kommentiert oder Gedanken teilt, Meinungen. Oder wenn ihr vielleicht auch selber mal was erzählen wollt bei Verbittert Talentlos. Bleibt unbequem.